Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Wir sind mit euch eng verbunden als Gnadengemeinde, schätzen euren Dienst sehr, schon viele Jahre. Gerade diese Woche hatten wir wieder ein Leitertreffen, ein Hirtentreffen in der Stadt und haben, ja, dürfen zusammen uns austauschen, zusammen beten und ermutigen. Das ist so wichtig zu sehen, dass eben nicht nur an den einzelnen Orten, sondern gemeinsam wir Gemeinde bauen dürfen, Gott durch uns Gemeinde baut und wir kleine Werkzeuge sein dürfen. Und so ist die Verbundenheit schön oder auch Zusammenarbeit. Als EBTC haben wir immer wieder viel miteinander zu tun. Ich bringe auch natürlich Grüße mit von der Gnadengemeinde. Herzliche Grüße an euch, alle Geschwister. Bin auch froh, dass ich heute meine Familie mit dabei haben darf. Das war schon mal hier ohne und jetzt dürfen wir mal alle hier sein. Das heißt, ich bin auch komplett, Genau, aber jetzt lasst uns gemeinsam Gottes Wort betrachten. Ich möchte nochmal um Gottes Hilfe bitten. Großer Gott, denn wir sind geringe Geschöpfe, das erkennen wir, wenn wir uns betrachten, unsere Welt betrachten und wenn wir deine Herrlichkeit in deinem Wort offenbart sehen. Und wir beten, Herr, dass du es uns aufschließt, dass du uns unseren Geist erleuchtest, dass du uns Verständnis gibst, aber vor allem, dass du unsere oft so sturen und törichten Herzen, trügerischen Herzen aufrüttelst und bewegst, dass wir auf dein Wort reagieren, dass wir dadurch neu ermutigt werden, aber auch ermahnt und wirklich lernen, zu deinem Wohlgefallen zu leben. Herr, so beten wir, damit du alle Ehre bekommst. Amen. Ich habe nicht vor zu sterben. Das sagt Google-Gründer Sergey Brin. Und er investiert Unsummen in die Lebensverlängerung. Er hat zum Beispiel bei Laborwürmern schon Erfolg gehabt und deren Lebensdauer um das Sechsfache verlängert. Auch der deutsche Multimillionär Michael Grewe, der hat eine Forever Healthy Foundation, für immer gesund, gegründet. Investiert also in Biotech und hat eine Pille entwickelt, die schädliches Cholesterin bekämpft. Wenn man die ab 30 Jahren mit ab einem Lebensalter von 30 jeden Tag schluckt, dann bekommt man keinen Herzinfarkt. Das ist doch super, oder? Muss nur die richtige Pille schlucken. Und er sagt dazu, Zitat, bald können wir das Altern zurückdrehen. Andere versuchen mit Bioplottern transplantationsfähige Nieren zu drucken. Ja, der Mensch spielt Gott, oder? Der Mensch spielt Gott. Und der Mensch möchte nicht sterben. Er würde gerne ewig leben. Er würde gerne das kontrollieren, was man bisher nicht kontrollieren konnte. Er möchte gerne alles kontrollieren. Er möchte unabhängig sein. So sind wir Menschen. Davon zeugen schon etliche Mythen rund um den Heiligen Gral oder das Kraut der ewigen Jugend. Oder vielleicht, ihr Kinder, denkt ihr an unsterbliche Fantasy-Helden. Aber hörst du es auch? Tick, tack, tick, tack. Die Zeit läuft. Wir kontrollieren die Zeit nicht. Die Zeit kontrolliert uns. Du lebst gerade in der Gegenwart. Du musst nehmen, was kommt. Du hast es nicht in der Hand. Du musst Wandel akzeptieren. Du musst Vergänglichkeit akzeptieren. Der Prediger spricht davon in diesem wunderbaren, tiefgehenden Buch Prediger. Er beschreibt uns das menschliche Leben unter der Sonne, das Leben auf dieser Welt in aller Nichtigkeit. Nichtigkeit, was bedeutet das eigentlich? Nichtig, das heißt vergänglich, das heißt auch vergeblich, das heißt auch verwerflich. So ist unser Leben. Aber der Prediger ist keineswegs pessimistisch. Er möchte vielmehr Weisheit lehren inmitten einer nichtigen, vergänglichen Welt. Ja, er beschreibt die Welt ungeschönt, ungeschminkt, so wie sie ist. Aber er möchte uns helfen, in dieser Welt zu leben. Und so ist das Thema des Buches Prediger, lerne zu leben. Ja, und wer will das nicht? Leben lernen. Und das gelehrt von unserem großen Gott. Im Prediger, bevor wir zu unserem Kapitel 3 kommen, hat der Prediger begonnen, im ersten Kapitel, den ersten Versen, seine These vorzustellen und zu sagen, alles ist nichtig. Und diesen Punkt erstmal deutlich zu betonen. Und dann, ab Kapitel 1, Vers 12, begibt er sich auf die Suche oder nimmt uns vielmehr mit auf die Suche seines Lebens und zeigt, was er alles ausprobiert hat. Er hat überall Erfüllung gesucht, in der Freude, in der Weisheit, in der Unterhaltung, in der Sexualität, im Geld, wo auch immer. Und sein Schluss ist immer wieder das Gleiche, alles ist nichtig, ein Haschen nach Wind, nichts Bleibendes unter der Sonne. Der Prediger, wer ist das eigentlich? Es ist König Salomo, der weiseste Mann dieser Welt, ausgenommen Christus. Gott hat ihn unglaublich mit Weisheit beschenkt. Und er hat mit dieser Weisheit und mit allen seinen Möglichkeiten als König, hat er die Frage untersucht, wie sollte ich in dieser nichtigen Welt leben? Er konnte alles prüfen, alles herausfinden. Und er hat für uns geschrieben, damit wir nicht die gleichen Fehler machen wie er. Damit wir lernen von ihm, von seiner Suche. Am Ende von Kapitel 2 kommt er dann zu einem ernsten Blick auf den Tod und sagt, jeder muss sterben und das letzte Hemd hat keine Taschen. Und hier stehen wir, wenn wir Kapitel 3, unseren Predigttext, gemeinsam lesen. Hier in Kapitel 3 bekommen wir nun einen Perspektivwechsel. In den ersten beiden Kapiteln hat er ziemlich wenig überhaupt von Gott gesprochen. Er hat viel von der irdischen Nichtigkeit gesprochen. Mitten in Kapitel 3 finden wir nun 8-mal das Wort Gott. Er spricht vom Herrn und er macht deutlich, Gott regiert in dieser Welt. Er regiert ewig und allmächtig. Er bestimmt jedes Detail. Und das im Gegensatz zu uns. Und das ist eine sehr wertvolle Perspektive auf unser nichtiges Leben. So lasst uns gemeinsam den Predigttext lesen aus Prediger Kapitel 3, Verse 1 bis 15. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Gebären hat seine Zeit und Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und Flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Ja, in diesem Text sehen wir zwei Hälften, natürlich diese ersten Verse, Vers 1 bis 8, die zeigen uns Tatsachen. Hier sehen wir eine Beobachtung des Lebens, einfach wie es ist. Aber dann in Vers 9 bis 15 folgt die Erklärung. Nun wird eine dreifache Erklärung gegeben für all das, was beobachtet wurde. Und es wird gesagt, wie sollen wir nun in einer solchen vergänglichen Welt leben, in der die Uhr tickt? Und so ist dieser Text insgesamt sehr lehrreich für dich, um leben zu lernen. Also lasst uns hier 4 Ratschläge entdecken, damit du dein vergängliches Leben im Bewusstsein der Ewigkeit führst. 4 Ratschläge, damit du dein vergängliches Leben im Bewusstsein der Ewigkeit führst. Erstens, beobachte das Geschehen, Verse 1 bis 8. Zweitens, begreife deine Grenzen, Verse 9 bis 11. Drittens, freue dich der Gaben, Vers 12 und 13. Und viertens, fürchte deinen Gott, Vers 14 und 15. Was sind die 4 Ratschläge? Beobachte das Geschehen, begreife deine Grenzen, freue dich der Gaben und fürchte deinen Gott. Lasst uns das gemeinsam entdecken in diesem wunderbaren Text. Beobachte das Geschehen. Nun, wenn wir die Verse 1 bis 8 lesen, dann lesen wir ein Meisterstück von Literatur. Ist das nicht wunderbar, diese Poesie? 28 Mal hat seine Zeit in 7 Versen. Es sind 14 Paare jeweils mit 2 Seiten. Die 7 Verse, die Zahl 7 hier hat einen guten Grund. Sie zeigt uns von 1. Mose bis Offenbarung Vollständigkeit. Es geht hier nicht nur inhaltlich um Zeit, sondern auch, wie der ganze Text angeordnet ist, gibt er uns ein Gefühl von Zeit. Es ist nicht wie das Ticken der Uhr, Tick, Tack, eine Seite und die andere Seite. Kennt ihr so eine schöne alte Uhr in einem Holzkasten mit einem Pendel, das hin und her schwingt? Da kann man sehen, es geht von der einen zur anderen Seite und wieder zurück und wieder zurück. Ebenso sehen wir hier alles eben in 14 Paaren angeordnet. Gebären, sterben, weinen, lachen, zerreißen, flicken. Man nennt diese Sprachmittel einen Merismus. Der zeigt uns 2 Enden, 2 Extreme und will damit sagen, auch alles, was irgendwo dazwischen liegt, ist mit inbegriffen. Es geht also um alle Zeiten des Lebens. Jede Situation, inklusive der Extreme, die wir erleben. Aber so schön diese Poesie ist, so schön diese Struktur ist, so traurig ist doch der Inhalt, oder? Ich meine, was lesen wir hier vom Weinen, vom Klagen, vom Sterben? Willst du das? Das ist doch absolut unerwünscht für unser Leben, oder? Aber es gehört dazu. Ist das Leben, ist dein Leben voll von angenehmen Dingen, von schönen Momenten? Oder gehört zu deinem Leben auch das Weinen und das Klagen? Das Fernsehen sagt gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und meist sogar im Wechsel, wie ein Pendel, gute Zeiten, schlechte Zeiten. So ist auch unser Leben, oder? Es pendelt zwischen guten und schlechten Zeiten. Eben. Tick, tack, tick, tack. Was bedeutet das? Das heißt, wenn du gerade lachst, dann tut es mir leid. Aber dann wirst du auch bald wieder Tränen vergießen. Andererseits heißt es, so schwer dein Leid auch gerade ist und so groß deine Tränen sind, es wird auch eine Zeit kommen, wo die Tränen trocknen. Wir erleben das doch. Nach einer so langen Friedenszeit, die wir in Europa hatten, plötzlich wieder Krieg. Und trotzdem wurde auch nach einigen Monaten des Kriegs schon von Wiederaufbau gesprochen. Wie wird eigentlich alles wieder aufgebaut? Nun, wir können die Zeit nicht vorhersehen, aber so pendelt das Leben. Lass uns mal die Überschrift anschauen, hier in Vers 1. Da heißt es, alles hat seine bestimmte Stunde und seine Zeit. Nun, die bestimmte Stunde, also das Wann, als auch die Zeit, die Dauer, das wie lange, das ist bestimmt. Wer bestimmt das? Wer bestimmt das? Gott, ja. Der Allmächtige, der Schöpfer, der Souveräne. Und wohl dir, wenn du diesen Gott kennst, oder? Der alles bestimmt. Das ist hilfreich. Wenn wir in dieser Welt leben, wenn wir den kennen, der alles in der Hand hat. Nun, Verse 2 bis 8, die nennen dann verschiedene Ereignisse des Lebens. Und wir können die nur im Schnelldurchlauf anschauen. Wir wollen gerne einfach kurz einen Eindruck davon bekommen. Wovon spricht er eigentlich hier, wenn er so uns durchs Leben führt? Nun, womit beginnt das Leben? Vers 2. Natürlich mit dem Geborenwerden oder besser Gebären hier. Damit beginnt das Leben und es endet natürlich mit dem Sterben. Das gibt unserem Leben den Rahmen. Vom Geborenwerden bis zum Sterben. Beides haben wir nicht in der Hand, oder? Im Normalfall. Dann passt auch dazu Pflanzen und das Gepflanzte ausreißen oder ernten. Auch hier haben wir einen Beginn und ein Ende der Lebewesen. Und auch das ist abhängig von den Jahreszeiten, von der Zeit. Vers 3, töten. Das ist grausam. Aber es geschieht in unserer Welt. Es ist ein Fakt in der Welt der Sünde. Geheilt werden möchte jeder und manchmal ist es auch möglich, aber wie oft sind wir machtlos? Zerstört und gebaut. Das wird überall. Die Kinder bauen mit Legosteinen. Berlin ist voll von Baustellen. Überall wird gebaut und auch zerstört, abgerissen. Vers 4 zeigt uns dann Emotionen des Lebens. Weinen und Lachen. Tiefzeiten und Hochzeiten. Bei der letzten Hochzeit, wo ich war, da hatte meine Schwester und mein Schwager große Vorfreude auf diesen Tag. Und dann sahen wir sie plötzlich unter Schock und Tränen mit einem Auto mit Totalschaden, kurz vor der standesamtlichen Trauung. Und trotzdem, 2 Stunden später, konnten sie wieder strahlen und sich das Ja-Wort geben. Geht nicht so unser Leben? Hochzeiten? Tiefzeiten? Wir erleben das auch im Alltag, oder? Viel kleinere Dinge. Ein Auf und Ab. Erlebst du das? Vielleicht irgendwie einen Frust bei der Arbeit erlebt, schlechte Nachricht bekommen und dann plötzlich gewinnt deine Lieblingsmannschaft und du tanzt durchs Wohnzimmer. Ja, unser Alltag, da geht es auf und ab. In Kleinigkeiten, so ist das Leben. Vers 5 ist etwas komplizierter. Hier ist vom Steine schleudern und Steine sammeln die Rede. Wahrscheinlich geht es hier darum, dass Steine verteilt werden, geschleudert werden in den Feldern, um sie landwirtschaftlich unbrauchbar zu machen und dann wieder aufgesammelt werden mussten, um dort wieder anbauen zu können. Und dann haben wir das bekannte Umarmen und sich der Umarmung enthalten. Oft im Alten Testament haben die Worte, die hier verwendet werden, tatsächlich eine sexuelle Bedeutung, aber es kann sich auch um das ganz normale, freundschaftliche Umarmen handeln. Aber so oder so, es gilt, mal ist die Zeit dafür und mal eben nicht. Du weißt nicht, wann du einen geschätzten Menschen das letzte Mal umarmt hast, bevor er vielleicht umzieht oder bevor ihr euch streitet oder bevor er stirbt. Vers 6, suchen und verlieren. Ich glaube, davon brauche ich euch nicht viel erzählen. Das begegnet uns leider täglich. Kann ganz schön nervig sein. Ebenso das Aufbewahren und Wegwerfen. Da habe ich, ja, letzten Herbst haben wir mal zusammen durchgeschaut, was sich so alles angesammelt hat im Keller meiner Eltern. Gemälde aus meiner Kindergarten- und Schulzeit. Und auch meine Frau hat sich sehr gefreut und versteckte Talente erkannt. Ja, meine Eltern hatten alles voll im Keller und mussten jetzt mal aufräumen. Es war nun Zeit, wieder wegzuwerfen. Lange aufbewahrt. Ja, aber das ist auch etwas, was wir uns gut überlegen sollten im Leben, wie lange und wie viel wir aufbewahren. Denn nichts in dieser Welt gehört uns für immer. Vers 7, zerreißen und flicken. Ja, manchmal zerstörst du etwas bewusst, manchmal reparierst du es. Schweigen und reden. Dazu braucht man nicht viel sagen. Mal schweigt er, mal redet er. Vielleicht stört dich das eine, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Oder vielleicht wünschst du dir, dass dein Gegenüber mal endlich ruhig ist. Aber so oder so, wir erleben beides. Es gehört zum Leben. Und Vers 8 führt das alles zu einem würdigen Abfluss. Hier auch wunderbar angeordnet als Chiasmus, also über Kreuz. Was haben wir hier? Wir haben Lieben und dann Hassen und dann Krieg und dann Frieden. Lieben und Hassen, das sind die stärksten Emotionen, die wir erleben können. Und Krieg und Frieden sind die Umstände, die alles andere bestimmen im Leben. Ob gerade Kriegszeit herrscht in unserem Land oder Friedenszeit. Es war wirklich ein Schnelldurchlauf, diese Verse durchzugehen. Aber wichtig für uns ist hier, und das wollte der Prediger uns zeigen, zu verstehen, das Leben ist voll davon. Von verschiedenen Ereignissen, von verschiedenen Extremen auch. Und ob du es willst oder nicht, du erlebst diese Dinge. That's life. So ist das Leben. Es geht hier, und das ist wichtig, es geht hier um Beobachtung. Wir blicken auf das Leben. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf, wie das Leben eigentlich verläuft. Es geht hier nicht, und das ist wichtig, es geht hier nicht um Gebote. Manche haben versucht, mit diesen Versen ihr Tun zu rechtfertigen. Vielleicht du auch? Der Prediger sagt doch, manchmal soll man aufbewahren und manchmal soll man wegwerfen. Also mache ich das jetzt. Okay, der Text ist nicht so gedacht. Er fordert dich nicht dazu auf. Er sagt, das ist ganz normal, das gehört zum Leben. Ist auch keine Aufforderung zum Umarmen und nicht umarmen, denn es würde dich in große Probleme bringen, wenn du daraus Handlungsaufforderungen ableitest. Keiner von uns sollte auf die Idee kommen, zu hassen oder zu töten, nur weil der Prediger es sagt. Also dieser Text ist eine Beobachtung, keine Empfehlung. Er ist eine Feststellung und keine Anweisung. Er zeigt dir nicht, wie du das eine erreichen kannst, welchen Weg du gehen musst, um das zu schaffen, oder wie du das andere vermeidest. Das zeigt der Text dir nicht. Er zeigt nicht mal, was davon gut ist und was davon schlecht ist. Er wertet nicht. Er beschreibt. Er sagt, du kannst dir nicht aussuchen, was passiert. Dein Leben ist voll von diesen Dingen. So ist das Leben. Einige haben auch versucht, eine Reihenfolge in diesen Dingen zu sehen. Nun, das klappt auch nicht. Einer erlebt Krieg schon als kleines Kind. Und der andere erlebt den Krieg erst als Opa. Und der andere vielleicht gar nicht. Es gibt hier keine Reihenfolge. Einer tanzt mit 15, der andere tanzt mit 40 und der andere tanzt gar nicht. Und genau das ist der Punkt. Dinge passieren und du kannst nicht bestimmen, wann. Du hast letztlich keine Kontrolle über das Leben. Das sollst du hier verstehen, beobachten. Du hast keine Kontrolle über dein Leben. Das ist gerade keine vollständige Theologie. Es ist eine Betonung von einer Tatsache. Ja, wir sind begrenzt. Du musst nehmen, was du kriegst. Ja, du wirst Leid erleben. Und du kannst es oft nicht verhindern, oder? Nun, ist das nett zu hören? Ich meine, wir hätten doch gerne Kontrolle, oder? Wir würden doch gerne diese negativen Dinge vermeiden in unserem Leben. Wir wollen bestimmen. Ist nicht diese ganze Ohnmacht total demütigend für uns Menschen? Oder bist du anders als ich? Willst keine Kontrolle? Nein, doch, wir wollen unser Leben lenken, wir wollen Schlechtes vermeiden. Aber genau da möchte Gott uns haben mit diesem Text. Er will, dass du deine Grenzen siehst. Er will, dass du demütig deinen Platz akzeptierst. Er will, dass du verstehst, er ist Schöpfer, er bestimmt die Zeiten. Er kontrolliert das Geschehen, aber du tust es nicht. Du bist ein Geschöpf. Du hast nicht die Zeit in der Hand, sondern die Zeit hat dich in der Hand. Tick, tack. Bei dieser Beobachtung müssen wir beginnen. Bei dieser Beobachtung beginnt der Text. Er ist noch nicht fertig. Es kommt noch mehr. Aber hier müssen wir beginnen. Wir müssen das feststellen, unsere Grenzen sehen. Und wenn wir das verstehen, dann sind wir bereit für die Ratschläge, die jetzt kommen. Ab Vers 9. Der erste Ratschlag war also, beobachte das Geschehen. Der zweite nun ist, Vers 9 bis 11, begreife deine Grenzen. Vers 9. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Diese Frage stellt der Prediger häufiger, auch in Kapitel 1, Vers 3 haben wir das schon gesehen. Was bleibt? Was kann ich festhalten in meinem Leben? Was bringt es mir zu arbeiten und mich zu bemühen, wenn doch alles einfach so hin und her läuft? Wenn alles kommt und geht und, wie du gerade sagst, ich den Lauf der Dinge eh nicht beeinflussen könnte, nun, was habe ich dann von all dem Leben? Was bleibt mir von meiner Mühe? Warum mache ich das alles? Und diese Frage ist sehr gut. Diese Frage ergibt sich logisch aus diesen ersten Versen. Und diese Frage müssen wir stellen. Auf diese Frage wollen wir eine Antwort haben. Die gibt uns der Text. Nun, wir können eigentlich auch hier aufhören, weil das machen die meisten. Diese ersten Verse, die werden oft sogar von Ungläubigen auf Beerdigungen gelesen. Weil sie sind wahr. Sie beschreiben das Leben, wie es ist. Aber das ist alles, was der Mensch ohne Gott tun kann. Er kann nur beobachten. Er kann sagen, that's life. Aber er weiß nicht, was er tun soll. Er will nicht auf den hören, der ihm sagt, was er tun soll. Ist es nicht so? Wenn ich Gott ausklammer, wenn ich nicht auf seine Leitung hören will, dann tappe ich im Dunkeln. Dann kann ich nur beobachten, was im Leben passiert. Aber ich habe keine Leitung, wie ich darauf reagieren soll. Das ist doch traurig. Aber du kannst es anders machen. Du kannst weiterlesen und hören, wie wir darauf reagieren sollen. Vers 10. Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Immer wieder spricht der Prediger von einem mühsamen Leben, aber nun bringt er Gott ins Spiel. Er sagt, Gott hat es den Menschenkindern gegeben. Das heißt, Gott hat die Kontrolle über dieses ganze Ticken und Tacken. Und Vers 11, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Hier ist es wieder, zu seiner Zeit. Also all diese verschiedenen Ereignisse, sogar die ganzen Extreme des Lebens, die hat Gott bestimmt. Glaubst du, dass Gott jedes Detail deines Lebens lenkt? Er tut das. Gott hat es bestimmt. Und das wirft jetzt vielleicht Fragen auf. Ich meine, hier heißt es jetzt, Gott hat alles vortrefflich gemacht, aber siehst du das so, dass Gott alles in deinem Leben vortrefflich gemacht hat, schön gemacht hat, gut gemacht hat? Nun, das spielt an natürlich auf die Schöpfung. Gott hat alle Dinge geschaffen, Gott hat alles sehr gut gemacht, aber wie passt das zum Sündenfall? Wie passt das, wenn du Klagen und Weinen erlebst? Wie passt das, wenn du Tod und Krieg erleben musst? Hat Gott dann auch alles vortrefflich gemacht? Würden wir nicht manche Ereignisse unseres Lebens gerne nehmen und sie verpacken in die braune Schachtel und das Rücksendeetikett draufkleben und sie Gott zurückschicken? Hat Gott einen Fehler gemacht, wenn du leidest? Hat Gott einen Fehler gemacht, wenn du Tränen vergießt? Hat Gott einen Fehler gemacht, wenn du einen geliebten Menschen verlierst? Der Prediger möchte, dass du nachdenkst. Du musst nachdenken über diese Fragen. Du brauchst nicht nur meine oder irgendjemands Antwort, sondern du musst darüber nachdenken. Hat Gott einen Fehler gemacht, wenn du leidest? Eine Kinderstundenantwort kannst du vielleicht geben, aber sie wird dir nicht helfen, wenn du es durchmachst. Du brauchst eine Überzeugung. Du brauchst eine entschiedene Antwort, die du glaubst. Hat Gott einen Fehler gemacht? Nun, definitiv können wir sagen, wir verstehen nicht immer, was Gott tut, oder? Wir verstehen nicht immer, was er tut. Hier heißt es auch, Vers 11, der Mensch kann das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen. Viele Geschehnisse überraschen uns, oder? Sie frustrieren uns, was plötzlich geschieht. Und das ist so, weil du ein Geschöpf bist. Weil du eben nicht der Herrscher bist. Der, der alles kontrolliert, den überrascht nichts. Aber du bist nicht so, du kontrollierst nicht alles. Und deswegen wirst du überrascht und frustriert von Ereignissen in deinem Leben. Du bist beherrscht und nicht der Herrscher. Und das ist das Erste, was wir hier sehen wollen. Begreife deine Grenzen. Verstehe, dass du so bist und dass du so durchs Leben gehst, als begrenzter Mensch. Begreife deine Grenzen. Aber dann sagt die Wahrheit hier, die Schrift sagt, Gott hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Die Bibel sagt dir, Gott hat keinen Fehler gemacht, Gott hat es gut gemacht. Die Bibel sagt hier, alle Dinge müssen zum Besten dienen, denen, die Gott lieben, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Hier ist Römer 8, Vers 28 im Alten Testament. Gott hat alles gut gemacht. Ja, das heißt nicht, dass du alles verstehst, aber die Bibel sagt, Gott hat alles vortrefflich gemacht. Er weiß, was er tut. Und wenn du es nicht verstehen kannst, dann musst du statt verstehen, vertrauen, dass Gott es gut macht. Ich denke, wir können alle davon Geschichten erzählen, wie wir das erlebt haben schon. Ich kann das auch sagen, in einer Zeit vor ein paar Jahren, wo ich einfach plötzlich unter unerklärlicher körperlicher Schwäche gelitten habe, dass ich einfach viele Fragen gestellt habe und mich gefragt habe, wo kommt das her? Was ist die Ursache? Wird es enden? Oder ist das das Ende des Lebens? Nun, Gott möchte uns da haben. Gott möchte, dass ich meine Grenzen sehe. Gott möchte, dass ich verstehe, wer ich bin, dass ich eben nicht die Fäden in der Hand habe. Gott hat mich so viele schon gelehrt und ich habe noch viel mehr zu lernen und er muss mich auch noch weiter schulen, das erlebe ich auch mit den Grenzen, die er mir zeigt. Aber er demütigt mich dadurch. Er bremst mich aus. Er bringt mich dazu, Dinge zu hinterfragen. Er treibt mich ins Gebet. Er hat mir geholfen, Menschen in ihrer Schwachheit besser zu verstehen, wenn ich selbst meine Schwachheit besser verstehe. Gott weiß, was er tut. Er schult uns. Er möchte uns Grenzen zeigen. Er muss unseren Stolz brechen. Von jedem von uns. Und das kann unterschiedlich aussehen. Aber er möchte, dass du deine Grenzen begreifst. Dass du verstehst, ich kontrolliere die Dinge nicht. Und wir müssen darüber nachdenken, weil hier in Vers 11, der Vers ist sehr bekannt, hier steht tatsächlich, auch die Ewigkeit hat Gott ihnen ins Herz gelegt. Der Mensch, so ist der Mensch. Der Mensch sucht Antworten. Dein Hund und dein Hamster, die tun das nicht. Die fressen und schlafen, aber der Mensch sucht Antworten. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herzen gelegt. Der Mensch möchte die Zukunft kennen. Der Mensch weiß, dass es mehr gibt. Deswegen gibt es Religion. Sie alle suchen ihren Sinn. Sie kommen zu irrtümlichen Erklärungen, aber sie alle suchen den Sinn, weil Gott ihnen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Die Menschen haben ein Gottesbewusstsein. Sie wollen etwas anbeten. Und das ist sehr wichtig, von Evangelisation gehört und eurem Einsatz da auch Menschen zu erreichen. Das ist so eine wichtige Wahrheit für die Evangelisation, dass wir wissen, meinem Gegenüber liegt die Ewigkeit im Herzen. Er möchte etwas anbeten, er hat ein Gottesbewusstsein, auch wenn er es mit seinem Mund leugnet. Aber so hat Gott den Menschen gemacht, darauf verlasse ich mich, die Bibel sagt das. Und du weißt, dass er dieses Gottesbewusstsein in seinem Herzen hat. Aber bevor wir von Evangelisation sprechen, glaubst du an Gott? Glaubst du an diesen souveränen Gott, den die Schrift uns zeigt? Nun, es ist deine Entscheidung, ob du an Gott glaubst. Es ist deine Entscheidung, ob du ihn fürchtest und dein Leben ihm unterstellst. Aber auch wenn ich und kein Mensch dich überzeugen kann, keiner kann das, wenn du hier rausgehst, und die Predigt und der Gottesdienst zu Ende ist, dann spricht Gott weiter in deinem Herzen, da, wo er die Ewigkeit hineingelegt hat. Du weißt, dass da mehr ist. Du suchst einen Sinn im Leben und du bist dafür geschaffen, anzubeten. Und zwar den einen Schöpfer, den es gibt. Das hat Gott in dein Herz gelegt, auch wenn du es jetzt noch nicht glaubst und annimmst. Und auch wenn deine Kollegen, dein Umfeld, die Mitschüler, wenn sie Gott leugnen und ach so klug scheinen. Aber da ist mehr. Gott hat dir in dein Herz gelegt, dass du unruhig bleibst und dass du weißt, es gibt eine Ewigkeit. Was passiert mit mir nach meinem Tod? Und das ist Gottes Liebe zu dir. Er will dich nämlich nicht in deiner Blindheit, in deiner Ignoranz, in deinem Gott verleugnen lassen. Er möchte, dass du wach wirst und dass du zu ihm umkehrst. Du hast Schuld vor Gott. Jeder Mensch hat das. Wir alle brechen Gottes Gebote vielfach. Und so brauchen wir Versöhnung mit diesem lebendigen Gott. Und Gott liebt dich so sehr, dass er dir Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Dass er dir ein Gottesbewusstsein ins Herz gelegt hat. Dass er dir sagt, du musst umkehren. Und das spricht weiter, auch wenn du hier raus bist. Und das wird zu dir sprechen, vielleicht auch gerade in den leidvollen Situationen oder in den Fragen, die du über eine unbegreifliche Welt hast. Das ist Gottes Liebe zu dir. Er ruft dich, kehr um. Du kannst heute Gottes Vergebung erbitten in Jesus Christus, der für uns Sünder gezahlt hat, all unsere Schuld. Aber du musst umkehren zu ihm, aufhören, ohne Gott zu leben. Aufhören, versuchen, alles selbst zu kontrollieren, in der Hand zu halten. Das ist Gottes Ruf an dich mit diesem Text. Alles hat seine Zeit, aber lass heute die Zeit sein, dass du umkehrst zu Gott. Das war der zweite Ratschlag in unserem Text hier. Begreife deine Grenzen. Nun, bisher sagst du vielleicht, das ist alles recht düster, aber jetzt lehrt uns der Prediger weiter. Er muss erstmal die Grundlage legen. Du musst erstmal das Geschehen beobachten und verstehen, was vor sich geht. Du musst deine Begrenztheit begreifen, aber nun will er dich lehren, dich zu freuen in diesem Leben. Freue dich der Gaben. Und der Schlüssel dafür ist, dass du erstmal demütig deinen Platz annimmst in dieser Welt und dann kannst du gelehrt werden, wie du Freude findest. Vers 12. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Ist das nicht schön? Gott erlaubt uns, Gutes zu genießen. Gott ist ein guter Gott. Du siehst das in der Schöpfung. Du musst das sehen. Gott ist großzügig. Er gibt genug. Er gibt Vielfalt. Er ist kreativ. Wir Menschen verwalten die Dinge oft nicht gut, aber Gott gibt einen Reichtum. Er sagt sogar, es gibt nichts Besseres in diesem nichtigen Leben. Für dieses Leben unter der Sonne genommen gibt es nichts Besseres als zu essen und trinken, zu freuen und lachen, zu tanzen und singen und Urlaub zu machen. Das möchte Gott dir geben in diesem Leben. Nun, bringt das dir ewige Erfüllung? Ist das das ultimativ Beste, was er dir geben kann? Nein, überhaupt nicht. Du weißt ja, du hast Ewigkeit in deinem Herzen. Du bist für eine andere Welt geschaffen. Diese Welt wird nicht dich bleiben. Auch wenn du Urlaub machst, du wirst sicherlich nach dem Urlaub wieder traurig sein und leiden. Ja, auch das gehört zur Wahrheit. Und trotzdem möchte Gott, dass du dich am Guten freust. Zumindest hier unter der Sonne. Kannst du kontrollieren, dass du gerade Gutes genießen darfst? Nein. Aber sollte Gott dir gerade gewähren, Gutes zu genießen, dann nimm es aus seiner Hand, dann schätze es. Dann genieß das Essen, das vor dir auf dem Tisch steht. Dann bestell dir deinen Cappuccino extra large oder was auch immer. Dann genieß die Umarmung. Dann freu dich an der Unterhaltung, an der Gemeinschaft. Das ist auch was, was wir ignorieren können. Wenn wir so verbissen sind auf alles, was wir irgendwie verbessern müssen, alles, was nicht klappt, sind wir nicht alle daran manchmal schuldig, dass wir pessimistisch aufs Leben blicken, dass man uns nichts recht machen kann? Auch das ist falsch. Gott sagt, genieße doch die Gaben, die ich dir gebe. Dazu gibt Gott. Er gibt gerne. Und er freut sich, wenn wir es schätzen, was er uns gibt. Vor unserem Text direkt in Kapitel 2, Vers 24, das ist der Kontext, da heißt es, ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Auch da wird dieser Punkt gemacht, es ist gut zu genießen, aber beachtet, hier steht, doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Also der Prediger sagt, Gottes Gaben und sie zu genießen, hängt von seiner Hand ab. Und auch das ist wieder eine sehr, sehr wichtige Lektion, wenn wir über dieses Thema sprechen. Es ist außerhalb deiner Kontrolle. Vielleicht müssen wir dazu etwas plastisch werden. Nehmt mal eure beiden Hände. Ihr habt zwei Hände. Nehmt sie, halt sie nach vorn, flach. Und dann bist du schon fertig. So musst du durchs Leben gehen. Mit offenen Händen. Nun, das mag lustig erscheinen, aber steckt viel drin. Ich versuche mich oft daran zu erinnern. Wenn du flache Hände hast, dann bedeutet das, wenn Gott etwas hineinlegt, dann hast du es. Es ist bei dir, es liegt in deinen Händen und du darfst es nutzen. Wenn Gott dir ein Geschenk geben will, musst du nicht bescheiden deine Hände in die Hosentaschen stecken und es nicht annehmen. Nein, du kannst die Hände ruhig da flach lassen und es schätzen, was Gott dir hineinlegt. Der Punkt ist nur, du musst diese Hände so lassen, wie sie sind. Du musst sie offen lassen. Die Gefahr ist nämlich, Gott legt dir einen Ehering hinein, ein Autoschlüssel, viele schöne, gute Gaben. Und dann schließen sich deine Hände. Du möchtest das festhalten. Und angenommen, Gott würde etwas hinausnehmen wollen aus der Hand, dann klammerst du und kämpfst. Du willst das nicht loslassen, stimmt's? Wenn du eine Gabe bekommen hast, dann möchtest du sie auch behalten. Wenigstens darüber entscheiden dürfen. Aber Gott sagt, so funktioniert das nicht. Du musst die Hände offen lassen. Weil ob du genießen kannst oder nicht, auch das hängt von der Hand Gottes ab. Denk an unser Glaubensvorbild Hiob. Der hat gesagt, Gott hat gegeben und Gott hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Ich darf es nicht kontrollieren wollen. Ich kann es gar nicht kontrollieren. Du kannst eh nicht so stark deine Hände zuhalten, dass du gegen Gott kämpfen könntest. Du musst sie offen lassen. Du musst vertrauen. Wenn Gott etwas hinausnimmt, dann ist das zu deinem Besten, sein guter Wille. Er ist souverän. Vier Ratschläge für ein vergängliches Leben im Bewusstsein der Ewigkeit. Der vierte Rat ist der Höhepunkt in unserem Text. Fürchte deinen Gott. Vers 14 und 15. Nun, Vers 15, hier ist etwas schwieriger zu verstehen. Der erste Teil ist klar, da heißt es, was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Diesen Punkt hat er in Kapitel 1 schon gemacht. Die Erde dreht sich immer weiter, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles war schon mal irgendwie da. Aber dann sagt er, Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Da gibt es auch manchmal unterschiedliche Erklärungen für. Ich denke, hier im Kontext verstehen wir es am besten damit, dass Gott vergangene Ereignisse häufiger auch sich nochmal wiederholen lässt. Vielleicht nicht exakt gleich, aber doch in ähnlicher Weise. Sicherlich hattest du schon mal ein Déjà-vu. Du hast irgendwie ähnliche Dinge wiedererlebt, hast dich zurückerinnert gefühlt. Vielleicht hast du auch schon mal einen Fehler gemacht und ihn dann wiederholt. Vielleicht hast du ihn sogar nochmal wiederholt. Auch das lässt Gott zu und auch das möchte Gott gebrauchen. Er möchte uns erziehen und lehren und er gibt uns manchmal, wenn wir vielleicht dreimal eine Sache verzockt haben, sie noch ein viertes Mal, bis wir endlich lernen und verstehen, bis uns ein Licht aufgeht, bis wir wachsen und reifen. Wenn wir die Welt betrachten, dann sehen wir auch, dass sich viele Dinge wiederholen. Und bei so viel Hass und Krieg, da denken wir, der Mensch hat irgendwie überhaupt nichts gelernt, oder? Machen immer die gleichen Fehler nochmal. Aber wir sollten lernen. Wir sollten aus unseren Fehlern lernen. Wir sollten, wenn Gott uns Dinge wieder ins Leben bringt, nun weiser werden und mit Gottesfurcht reagieren. Was sollen wir lernen? Das zeigt uns nämlich Vers 14. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Es betont also wieder Gottes Souveränität. Ja, er tut, was er will. Seine Werke sind erstens für ewig. Und das ist kann auch langfristig bedeuten, einfach im krassen Gegensatz zu unseren vergänglichen Werken. Gottes Werke sind ewig. Seine Prozesse, die er in der Schöpfung angelegt hat, die sind dauerhaft. Zweitens, sie sind vollkommen. Man kann nichts hinzufügen. Das heißt, Gott, er braucht keinen Berater, er braucht keinen Ausschuss, der ihm irgendwie hilft, einen guten Plan zu fassen. Er braucht kein Parteiprogramm. Vielleicht denken wir manchmal, Gott bräuchte unseren Rat, damit er bessere Pläne machen würde, aber du lächelst schon, weil das ist nicht so. Wir sollten lieber, statt Gott zu beraten, unsere Hand auf den Mund legen, so wie Hiob das gelernt hat, als er versuchte, mit Gott zu diskutieren. Und drittens sind Gottes Werke auch verlässlich. Man kann nichts davon wegnehmen. Viele haben auch das versucht, Gottes Pläne zu vereiteln. Aber Gott sagt uns und er beruhigt uns als Gläubige, niemand kann Gottes Pläne vereiteln. Auch wenn sie noch so groß tun, die gegen Gott sprechen, gegen Gott tönen, Gott setzt um, was er möchte. Und ein paar letzte Worte fehlen uns hier in Vers 14. Gottes Werke sind für ewig, sie sind vollkommen, sie sind verlässlich. Warum hat Gott es so gemacht? Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Du weißt wahrscheinlich, dass das die Summe aller Lehre ist im Buch Prediger, fürchte Gott. Aber es ist nicht erst das Fazit am Ende, sondern wenn du durch das Buch gehst, siehst du es in Kapitel 3, Kapitel 5 und 7 und 8, immer wieder diesen Refrain, fürchte Gott. So möchte Gott dich lehren, ihn zu fürchten im Leben. Und es ist auch die Lehre, die du mitnehmen sollst aus diesem Abschnitt. Es ist das, was wir als Menschen verstehen müssen in einer begrenzten Welt, mit all unseren Begrenzten, mit all unserem Leid. Fürchte Gott. Fürchte Gott. Ja, aber vielleicht fragst du, was heißt das? Ich meine, wir sagen das oft, wir sollen gottesfürchtig sein. Was bedeutet Gott fürchten? Kannst du das erklären? Nun, es bedeutet zu verstehen, wer Gott ist, seine Macht, Autorität, Liebe, Güte, über vieles haben wir gesprochen. So ist Gott. Und dann sollst du ihm mit entsprechend seines Wesens begegnen. Wenn er so mächtig ist, so gütig ist, so weise ist, dann begegne ihm so. Begegne ihm mit dem nötigen Respekt, mit der nötigen Ehrfurcht, auch mit dem nötigen Gehorsam. Gott fürchten bedeutet Respekt und Gehorsam. Wenn Gott der Schöpfer und Richter dieser Erde ist, dann sollte man ihm mit Ehrfurcht begegnen. Dann sollten wir akzeptieren, dass wir Dinge nicht kontrollieren. Dann sollten wir annehmen, dass wir begrenzt sind, aber Gott alles bestimmt. Ja, wir sollten auch annehmen, was wir nicht so mögen. Im Vertrauen darauf, dass Gott ist, wie er ist. Wenn wir Gott fürchten, dann hören wir, was er zu sagen hat. Dann liest du sein Wort nicht, weil es eine lästige Pflichterfüllung ist, sondern weil du ihn fürchtest, ihn ehren möchtest, weil du weißt, dass er dir durch sein Wort die Leitung im Leben gibt, die du so dringend brauchst. Und dann betest du zu ihm, weil du ihn erlebst als den, der alle Antworten hat, während du verzweifelst an deinem Leben. Das ist Gottesfurcht. Dann tust du, was er sagt. Dann gehorchst du ihm, auch wenn es dir eigentlich nicht gefällt, auch wenn die Welt dir einen ganz anderen Rat gibt in deiner Situation. Aber dann tust du, was Gott sagt. Dann fürchtest du Gott und hältst seine Gebote, weil du weißt, wer er ist und dass er diesen Respekt und diesen Gehorsam verdient und dass es sogar dir zum Besten dient in dieser unbegreiflichen Welt. Das ist Gottes Furcht. Deswegen hat er das Leben so gemacht, wie es ist. Deswegen hat er auch den Sündenfall und alles Leid, was wir durchmachen müssen, zugelassen. Er möchte, dass du auf ihn blickst und ihn fürchtest, dass er deine Kraft ist und nicht du, nicht deine Muskelkraft dich durchträgt, dass du von ihm abhängig bist und nicht von dir oder von anderen Menschen dich abhängig machst. Das ist Gott fürchten. Ja, so haben wir einen wunderbaren Text betrachtet, den Gott uns geschenkt hat. 4 Ratschläge hast du bekommen, damit du dein vergängliches Leben im Bewusstsein der Ewigkeit führst. Beobachte das Geschehen, begreife deine Grenzen, freue dich der Gaben und fürchte deinen Gott. Tick, tack, tick, tack. Die Uhr tickt weiter, auch für den Prediger. Der muss fertig werden. Unbeirrt tickt die Uhr. Selbst wenn wir alle Uhren dieser Welt anhalten würden, die Zeit würde weiter vergehen. Weil du kontrollierst nicht die Zeit. Die Zeit kontrolliert dich. Du hast das Leben nicht in der Hand. Egal, wo du hinschaust, die Zeit wird gewinnen. Und das ist unser Platz, das ist dein Platz, oh Mensch. Du bist abhängig und du bist vergänglich. Vielleicht schaust du manchmal neidisch auf andere, die mehr Zeit haben als du. Du kümmerst dich 24/7 um deine Kinder und den Haushalt und wünschst, dass du hättest einfach mal Zeit, ruhig in den Tag zu starten, mit einer stillen Zeit zu beginnen. Vielleicht arbeitest du 2 Jobs, hetzt immer von einem zum anderen. Vielleicht merkst du, dass im Alter alles etwas länger dauert und du vielleicht nicht mehr so viele Verpflichtungen hast und der Gang zum Supermarkt oder zum Arzt einen halben Tag in Anspruch nimmt. Vielleicht verzweifelst du auch, weil du gerade in einer Zeit des Weinens steckst, weil du gerade bedrückt bist, weil du Leid durchmachen musst. Wir kämpfen manchmal mit Gottes Souveränität, oder? Nicht nur der Ungläubige, sondern auch der Gläubige, der ringt damit. Das ist die Realität. Und an diesem Punkt ist es deswegen noch wichtig zu betonen, was ist überhaupt deine Perspektive auf Gott? Glaubst du an Gott? Glaubst du an den Gott, der sich in der Schrift offenbart, wie er ist in seinem Wesen? Vertraust du diesem gütigen, mächtigen, weisen Gott? Oder zeigt sich unter deinem Leid, dass du das nicht tust, dass dein Bild von Gott vielleicht verzerrt ist oder dein Glaube mehr ein Lippenbekenntnis ist als felsenfest gegründet? Horatius Bonar schreibt, Zitat, die Abneigung des Menschen gegen die Souveränität Gottes entspringt seinem Misstrauen gegenüber dem Herzen Gottes. Zitat Ende. Wir lehnen Gott. Wir misstrauen Gott. Oder wir lehnen Gottes Souveränität ab, weil wir ihm nicht wirklich vertrauen. Wir haben Misstrauen in ihn. Wenn du nicht annehmen möchtest, was Gott in deinem Leben zulässt, dann weil du nicht glaubst, dass er das gerade in völliger Güte und Weisheit tut und in größter Liebe zu dir. Weil sonst könntest du es fröhlich annehmen. Aber so zeigt sich an unserer Rebellion gegen Gottes Souveränität letztlich unser mangelndes Vertrauen, oder? Und auch das ist wichtig, dass wir darüber mal nachdenken. Unsere Sorgen, die zeugen davon, wie wenig wir Gott vertrauen. Unsere Klagen. Und dann müssen wir uns fragen, würde ich es besser machen? Würde ich, wenn ich mein Leben ganz in meiner Hand hätte, würde ich dann einen besseren Plan ausführen, als Gott es gerade tut in meinem Leben? Glaube ich das wirklich? Mit all meiner Sünde, all meiner Schwäche, meinem Versagen, wäre das Leben besser in meiner Hand aufgehoben? Wir müssen dann erkennen, dass wir sündigen gegen Gott, wenn wir ihm misstrauen letztlich. Darüber müssen wir Buße tun. Wir müssen einmal mehr bekräftigen, ja, ich möchte dir folgen, Gott, egal wie du in meinem Leben die Uhr ticken lässt, egal wie du mein Leben führst, egal welche Zeit ich gerade erleben muss oder noch erleben werde. Da müssen wir unser Vertrauen erneuern und Buße tun über unser Misstrauen. Alle Zeit, das Leben, was Gott dir anvertraut, das ist seine Gabe an dich. Du bekommst es in deine offenen Hände und du sollst es nutzen, bestmöglich, ein treuer Verwalter sein. Das ist, wozu Gott es dir gibt. Aber du darfst auch und du musst auch dabei bedenken, die Uhr tickt und das ist gut. Gott hat in dein Herz Ewigkeit gelegt. Du weißt, dass die Uhr tickt und dass eines Tages du befreit sein wirst von dem Leben unter der Sonne. In all seiner Nichtigkeit. Die tickende Uhr, die erinnert dich daran, dass eine Ewigkeit folgt und dass alles darauf zugeht, dass irgendwann nichts mehr tickt. In der Welt, da finden wir nichts Bleibendes. Die Welt kann dich ultimativ nicht befriedigen. Ja, Gott gibt dir Gutes zu genießen, preis dem Herrn, schätze es, koste es aus. Aber letztlich wird es hier auch immer schlechte Zeiten geben. Und das ist gut so, damit du dich gar nicht zu sehr hier einrichtest und zu sehr an diese ganzen vergänglichen Dinge hängst, sondern dass du dich freust mit dem Ticken der Uhr, mit dem Älterwerden, mit dem Veränderung erleben, mit dem durch einige schwierige Zeiten durchgehen, weil es ist dein Weg in Richtung Ewigkeit, wo nichts mehr tickt. Im Himmel gibt es garantiert keine Spuren von Uhren. Amen.